Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an euch alle. Freut mich sehr, euch zu sehen. Und dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam haben dürfen, das ist nach wie vor einfach Gnade und ein großes Geschenk. Möge ein jeder ermutigt nach Hause gehen, auch aufgrund des Austausches miteinander, dass wir uns sehen, dass wir uns Mut zusprechen dürfen in dieser, ja, Zeit, in der wir merken, die Welt, da geht es immer verrückter zu und her. Und möge auch das Wort Gottes uns stärken und uns die Augen öffnen und ermutigen, mit Mut vorwärts zu gehen. Wir wollen, bevor wir nun einsteigen, nochmals kurz miteinander beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für die Gemeinde, Herr, für einen jeden, der Kind Gottes ist, der dich, deinen Sohn, bezeugt und dass wir einander sehen dürfen und wir nicht alleine sind, sondern eine Schar, Herr, Gläubiger, als eine Schar Gläubiger dürfen wir zusammenstehen. Und ich bitte dich, dass du einfach Gnade gibst, immer wieder auch zum Austausch, und dass es einfach eine Ermutigung sein darf, heute Morgen, dass wir uns sehen, die Lieder, die wir singen dürfen, die Weihnachtszeit, die Stimmung, Herr. Und ja, ich will dich bitten, du siehst, was ein jeder von uns gebraucht, Herr. Rede du durch dein Wort, durch deinen Geist zu uns, öffne uns dein Wort, lass uns staunen, Herr. Du seist gelobt und gepriesen, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, wir wollen ähnlich wie das letzte Mal vor einem Monat gerne zuerst den Text lesen, und wer eine Bibel dabei hat, lade ich ein, sie mit aufzuschlagen, und wir lesen den Text aus Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Markus Kapitel 3, 1 bis Vers 6. Und er ging wiederum in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wir tauchen also heute Morgen wiederum ein in eine Begebenheit in den Evangelien. Wir haben das letzte Mal ja den Kontext der Evangelien beleuchtet. Das wollen wir heute auch gleich nochmals tun, aber nochmals mit gewissen anderen Aspekten. Und es geht uns heute um diesen Mann mit der verdorrten Hand. Das Thema nennen wir: Gott vermag alles zu verändern. Gott vermag alles zu verändern. Und ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich keine Geschichte in der Bibel, die das so deutlich aufzeigt wie die Weihnachtsgeschichte. Da wird Dunkelheit zu Licht. Da kommt ein Kind zur Welt von einem Mann und einer Frau, die so noch keinen Kontakt hat. Es kam zur Begebenheit, dass das eine Kind hüpfte im Bauch der Mutter, als die andere schwangere Mutter anwesend war, auch mit einem Kind im Bauch, nämlich mit Jesus. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte, die uns zeigt, Ja, Gott, er vermag alles zu verändern, alles auf den Kopf zu stellen. Das ist Weihnachten. In Lukas 1, 37 heißt es, da sagt nämlich Gabriel zu Maria, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Kein Ding. Da wurde der Mensch, von dem es heißt in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dem aber, das sollten wir in unserem Alltag doch viel mehr bedenken, dieses dem aber, dem ist kein Ding unmöglich. Und nun, wie erwähnt, wollen wir etwas ausholen und wir nähern uns dann dieser Begebenheit aus Markus 3, 1 bis 6 und werden auch immer wieder weihnachtliche oder adventliche Gedanken einfließen lassen. Beim letzten Mal hatten wir gesehen, diese Heilsgeschichte Gottes von Adam und Eva, wo alles begann. Dann kam es zu Kain und Abel, dem ersten Mord der Menschheitsgeschichte. Der Lauf der Menschen war schlimm, das war eine Abwärtsspirale. Und Gott hat sich dann im Fortlauf den Noah genommen. Er hat gesagt, an dem habe ich Freude. Der richtet sein Herz auf mich aus. Mit ihm will ich arbeiten. Und in der Arche, wenn man das geglaubt hat, hat man überlebt. Dann rief Gott sich im Fortlauf den Abraham. Aus Abraham, da wurde Israel. Israel, absolut bedeutungsvoll in der Bibel, ohne Israel kein Weihnachten, kein Jesus. Dort ist Jesus geboren, aus den Juden stammend. Israel bedeutet übrigens in der Namensbedeutung Streiter Gottes. Streiter für den lebendigen Gott auf einer ungläubigen Welt, auf einer hoffnungslosen Welt. In einer dunklen Welt. Aber Israel, es wollte nicht. Und es will auch heute noch nicht in den Bestimmungen Gottes leben. Es heißt in 2. Mose 19, 5 und 6, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Übrigens, ab wann wurde Israel so genannt? Streiter Gottes. Das war doch nach dem Kampf Jakobs am Jabbok. Und wir sagen so oft, ja, da hat Jakob mit Gott gekämpft. Aber meine Lieben, eigentlich ist es umgekehrt. Gott hat mit Jakob gekämpft. Warum können wir das sagen? Ja, wir kennen die Geschichte Jakobs. Ein Betrüger. Er hat nicht auf Gott vertraut, dass Gott ihm all das geben wird, was er gesagt hat. Er dachte, er muss selber noch irgendwie da schummeln, mogeln und kämpfen dafür. Aber Gott hat mit Jakob gekämpft. Wie lange? Hosea 12, 4 bis 5, da heißt es, schon im Mutterleib hat er seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und flehte ihn an. Jakob hat um Gnade gefleht. Und genau an diesen Punkt wollte Gott ihn doch bringen. An den Punkt zu merken, ich kann nur Gott machen lassen. Ich brauche seine Hilfe. Ich schaffe es nicht aus mir selbst. Zum Gottesstreiter wird man dann, wenn man sein eigenes Fleisch aufgibt. Den machen lässt, dem kein Ding unmöglich ist. Aber bis heute verharrt Israel im Fleisch. Aber Gott will sie, und sind sie schon, aber das wird sich noch voll erfüllen, in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließt, heißt es. Ein gutes und ein weites Land. Und durch Gott in ihrer Mitte soll der Überfluss an Segen, der Wohlstand und Frieden zur Geltung kommen. Die Menschen zum Nachdenken bringen. Sie sollen ein Licht sein in der dunklen Welt. Aber nach wie vor verharrt es im Fleisch. Und wir haben dann letztes Mal gesehen, wie es heißt im Buch Maleachi, dass der geistliche Tiefpunkt erreicht ist. 400 Jahre Schweigen Gottes. Gott hat nicht mehr zu seinem Volk gesprochen. Er hat gesagt, Tempeltüren, lasst ihr lieber geschlossen. Es bringt nichts. Es ist zwecklos. Ich habe euch geliebt. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Geistlich tot. Und dann kommt ja nach diesen 400 Jahren Schweigen Gottes die Weihnachtsgeschichte. Die Adventszeit. Advent. Jonathan hat es schön erklärt. Ankunft. Die Wartenszeit auf den Messias. Damals Israel, das war eine ganz dunkle Zeit. Israel war gespalten. Da gab es viele Sekten. Da gab es ja die Sadduzäer, die Pharisäer. Es gab die Zeloten, es gab die Essener. Und ganz viele verschiedene Gruppierungen. Die Römer, die Israel fremd beherrscht haben. Es gab Bürgerkriege. Es war eine Zeit des Elends. Gott sprach nicht mehr zu seinem Volk. Und dann Weihnachten. Die erste Botschaft überhaupt nach all dieser Zeit an Zacharias. Und wir haben erwähnt, Zacharias bedeutet, Gott erinnerte sich. Auch das bedeutet Weihnachten. Dass Gott sich erinnert an seinen Eid. Elisabeth bedeutet nämlich Eid. Zacharias, Gott erinnert sich, Elisabeth, an den Eid Gottes. Ja, welchen Eid? Da müssen wir ans Alte Testament denken. An den Eid mit dem Volk Israel. Johannes wurde geboren. Und Johannes bedeutet eben nicht Fleisch. Nicht ich schaff das, nicht wir schaffen das oder so. Sondern Johannes bedeutet Gnade Gottes. Gnade Gottes. Und Johannes ist der, der stets mit dem Zeigefinger auf Jesus zeigt und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das ist so schön für dich und mich. Ich weiß nicht, was dich quält an Sünden, die du begangen hast. Aber hier heißt es, die Sünden der Welt. Alle Sünden. Für jede Sünde ist Jesus gestorben. Es gibt keine Sünde, die dir zwischen Gott und dir im Weg steht. Gibt es nicht. Das ist Gnade. Und gemäß Römer 5 ist sie ja überfließend geworden. Die schwemmt alles Ungute hinweg. Auch deine und meine Belange, die dich vielleicht heute Morgen innerlich quälen. Er nimmt alles weg. Und dann offenbarte sich Gott, ja, der Maria und dem Josef. Jesus, er wurde geboren. Die personifizierte Gnade Gottes, Jesus Christus. Ja, was sollte Gott unmöglich sein? Eben, eine Frau wird schwanger ohne Kontakt zu einem Mann. Und genau deshalb haben wir auch heute, bestaunen wir die schöne Weihnachtsdekoration überall, mit diesen Lichtern. Und da kann man sich schon fragen, warum sehnen sich die Menschen so danach? Ja, weil dieses Licht eine Bedeutung hat. Eine Bedeutung in der Dunkelheit dieser Welt. Eben das Licht Jesus Christus, die Gnade Gottes. Und Jesus, er wurde geboren als König der Juden, immer noch mit dem Ziel, die Verheißungen des Alten Testaments zu erfüllen. als König in Israel herrschend für die Welt. Das ist Weihnachten. Wir haben gesehen, es gibt keinen Abbruch zwischen Altem Testament und Evangelien. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt nicht vergessen. Israel soll zum Segen sein, zum Ruhebringer werden, mit Jesus in ihrer Mitte für die ganze Welt. Also Weihnachten bedeutet eigentlich eben, Gott ist nichts unmöglich. Mit den größten Unmöglichkeiten dieser Welt kommt der lebendige Gott klar. Und das auch mit dem unbußfertigen Israel. Und das ist das Schöne für uns. Ja, wenn Gott mit Israel zum Ziel kommt, die ja so halbstarrig sind, dann schafft er das auch mit dir und mit mir. Mit unseren Ecken und Kanten und mit unseren Mühseligkeiten. Und nun, bevor wir jetzt zu unserem Text kommen, ich las neulich eine Geschichte und ich fand, die passt eben auch sehr gut hierhin. So ganz kurz zusammengefasst geht die so, da war ein kleiner Junge und er wollte mit seinen Händen vergeblich einen schweren Gegenstand aufheben. Und dann kam der Vater ins Zimmer und er hat gesehen, wie der Kleine sich da so abmüht und wie er sich quält. Und dann fragt er, hast du all deine Kraft zusammengenommen, mein Kleiner? Ja, natürlich, antwortete dieser. Nein, sagte der Vater, du hast mich noch nicht um Hilfe gebeten. Und wenn wir das ins Geistliche übertragen, dann ist doch das etwas so ganz Schönes, so etwas Persönliches. Nun, hier bei uns im Text haben wir gelesen, da geht es auch um Hände, beziehungsweise es geht da auch um eine Hand. Und diese Hand wurde geheilt, das haben wir gesehen. Und nun kommen wir zum ersten Punkt. Wir haben nun also eine Heranführung gemacht, den Kontext der Evangelien nochmals evaluiert gemeinsam, das ein bisschen weihnachtlich beleuchtet, die Geschichte, die zeigt, Gott ist nicht unmöglich. Und jetzt sehen wir im ersten Punkt, Jesus hat geheilt an einem Sabbat. Heilung am Sabbat. Die Geschichte war also, Jesus war geboren, aufgewachsen, wieder in einer Synagoge tätig, in diesem jüdischen Versammlungsgebäude. Und dort war dieser Mann mit der verdorrten Hand. Und dieses ganze Geschehen war an einem Sabbat, also ein jüdischer Feiertag, ein ganz heiliger, hoher, sehr wichtiger Feiertag, an dem durfte nichts getan werden, keine Arbeit durfte und auch heute noch nicht, darf dann verrichtet werden. In Bezug Sabbat übrigens sehr spannend, wie ihr wisst, ich liebe das einfach so, diese prophetischen Bedeutungen. Nimmt uns auch wieder mit in Weihnachten, weil die Sabbatruhe in der Bibel zeigt uns auch dieses Königreich mit Jesus in der Zukunft. In Jesus, da kommt nämlich die ganze Welt zur Ruhe. Da kommt auf die ganze Welt der Friede. Und Israel wird eines Tages in diese Ruhe eingehen, Hebräer Kapitel 4, wir kennen das, die Sabbatruhe Israels. Und im Herrn ruhen heißt eben, er wirkt durch Israel. Im Herrn ruhen heißt, er wirkt durch dich und mich. Eben nicht Jakob, sondern er in uns, nicht wir aus uns selbst. Das Fleisch hält inne und lässt Gott machen. Möge dieses Weihnachtsfest übrigens auch dazu dienen, dass wir uns das neu wieder wünschen, dass wir unsere Krämpfe im Leben wieder loslassen. Dass ich sage, Herr, ich schaff's nicht, aber dem aber, der mehr zu tun vermag, als wir jemals bitten oder verstehen, der schafft das. Und deshalb übrigens tat Jesus so viele Wunder am Sabbat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Sehr oft hat Jesus am Sabbat Wunder gewirkt. Ja, warum wohl? Um doch genau diesen Zusammenhang zu zeigen. 8-mal allein in Markus 1-3 tut Jesus am Sabbat ein Wunder. Und das soll dir und mir zeigen, ja, er macht, er wirkt, er zeigt. Was soll ihm unmöglich sein? Lass ihn machen. Und wenn wir uns diese Bedeutung des Sabbats so vor Augen führen, dann erahnen wir, dass diese Zeichen und Wunder, die unser Herr getan hat, in der Zukunft auch wieder tun wird, um diesen Frieden aufrechtzuerhalten, um diesen Überfluss in der Zukunft zu schenken. Und heute Morgen sind wir somit eingeladen, zur Ruhe zu kommen. Er vollzieht sein Werk. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Am Sabbat hat unser Herr die verdorrte Hand geheilt. Und das ist der zweite Punkt, die Hand in der Bibel. Die Hand in der Bibel. Es ist auch immer wieder mal interessant, wenn wir eine Begebenheit lesen, zu schauen, ja, was sagt zu einem Wort die ganze Bibel sonst noch? Was hat das für eine symbolische Bedeutung, die Bedeutung eines Symbols, jetzt eben in unserem Beispiel die Hand? Ja, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, die Hand hat immer wieder damit zu tun, mit Wirksamkeit. Mit Handlung, mit Darreichung, mit Macht, mit Bewahrung, mit Bündnis. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 50, Vers 2, warum war kein Mensch da, als ich kam? Da antwortete niemand, als ich rief. Ist etwa meine Hand zu kurz, um zu erlösen? Oder ist bei mir keine Kraft, um zu erretten? Also wir sehen, es geht hier um die Wirksamkeit Gottes zur Erlösung, wenn uns Jesaja hier die Hand nennt. Oder in Jesaja 66, 2 heißt es, denn alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Also wir sehen auch hier das Handeln Gottes dargestellt mit der Hand. Und im Psalm 145, 16 heißt es, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Und bei Mose, als er gebetet hat, die Hände oben waren, da hatte Israel die Oberhand. Und als die Hände begannen zu sinken, verlor Israel die Oberhand. Also wir sehen Wirksamkeit, Handlung und Darreichung. Und interessant ist ja, dass der Mann in unserem Text mit dieser Hand, der wurde nun von Jesus aufgefordert und Jesus hat gesagt, tritt in die Mitte. Ja, was heißt das? Und stellen wir uns vor, diese Atmosphäre, das muss ja schon irgendwie furchteinflößend auch gewesen sein. Da waren all die Gesetzeshüter. Jesus stellte diesen Mann jetzt in die Mitte und alle dachten, was tut er jetzt? Und was machen wir, wenn er etwas tut? Er darf ja nichts tun, weil es ist Sabbat. Also da war gespannte Erwartung, was jetzt gleich geschehen wird. Und das in diesem religiösen Gebäude ist ja schon eine Sprache in sich. Und da kommen wir zu drittens, der Zweck dieser Anschauungslektion. Jesus hatte einen Zweck mit dem, beziehungsweise sogar mehrere Zwecke. Die Frage stellt sich, was sollen diese Schriftgelehrten und Pharisäer nun sehen? Eigentlich sollten sie sehen, Israel hat einen Auftrag von Gott bekommen. Und sie tragen dafür die Verantwortung. Den Priesterdienst. Nahebringer von Menschen zu sein in die Nähe Gottes. Interessant ist das Gesetz für zugelassene Priester. Das zeigt uns 3. Mose Kapitel 21. Priester werden durfte keiner mit einer gebrochenen Hand. Durfte keiner, der nur irgendwie ein kleines Gebrechen hatte. Und somit kann doch dieser Mensch mit dieser verdorrten Hand auch gar nichts ausrichten. Wieso stellt er ihn jetzt in die Mitte? Aber Jesus wollte doch viel mehr zeigen, das seid ihr. Das bist du, Israel, mit einer verdorbenen Hand, deinem Auftrag nicht nachkommend, glaubend, alles selber aus dir selber bewerkstelligen zu können, stolz, arrogant, hochmütig, missbrauchst arme Leute für deine Gesetze und deine Wahnvorstellungen. Es soll doch den Fluchzustand Israels zeigen, diese dunkle Zeit, die damals gegenwärtig war, geistlich völlig verdorrt. Es ist nicht in der Lage, die von Gott anvertrauten Heilgüter in Empfang zu nehmen und geschweige sowieso nicht, diese weiterzugeben. Es gleicht einem Priester, der einen Bruch an der Hand hat, der gar kein Opfer darbringen darf. Da heißt es in Maleachi 2, Vers 10, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Die verdorrte Hand. Israel ist nicht wirksam, nicht handlungsfähig. Und das Wort verdorrt erinnert uns auch an den Feigenbaum, der keine Frucht gebracht hat. Jesus hat gesagt, lasst ihn noch einmal, vielleicht bringt er noch mal Frucht. Keine Frucht, abgehauen. Und das Wort verdorrt ist sehr interessant bei uns in Markus 3. Das kann auch übersetzt werden mit abmagern. Das passt zu jemandem, der Muskelschwund hat. Und das passt auch sehr gut. Israel ist kraftlos geworden. Das sollen die Schriftgelehrten sehen. Das sollen die Pharisäer sehen. Es sollte ihnen dieser Zustand vor Augen geführt werden. Ja, dieser Zweck Jesu war, den verbitterten Stolz vor Augen zu führen. Und Jesus, er fragt dann in Vers 4, in dieser Frage, die da war, wird er jetzt diesen Menschen gesund machen? Da heißt es, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun? Darf man Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Er hat das Herzen ans Licht oder zum Vorschein gebracht, das, was im Herz verborgen war. Jesus sagte, ist es am Sabbat verboten, jemand gesund zu machen? Und er kannte ihre Gedanken und sagte, ist es verboten, am Sabbat das Töten von Menschen zu planen? Er zeigt ihnen, wie falsch und verdreht sie sind. Es zeigt, dass sie auch etwas tun. Am Sabbat einen Mord gegen Jesus zu planen. Und übrigens waren Priester am Sabbat, obwohl es ja eigentlich gänzlich untersagt war, aber Priester waren am Sabbat tätig. Die haben am Sabbat gewirkt. Das heißt in 4. Mose 28, 9 bis 10, am Sabbattag aber 2 einjährige makellose Lämmer und 2 Zehntel Feinmehl als Speisopfer, mit Öl gemengt, dazu ein Trankopfer. Das ist das Sabbatbrandopfer an jedem Sabbat. Die Priester haben gedient. Sollte es somit am Sabbat verboten sein, Menschen gesund zu machen, Liebe zu üben und Gutes zu tun? Wird Jesus Christus in der Zukunft, wenn er zurückkommt, in diesem Sabbat, in dieser Sabbatruhe nicht Gutes tun? Die Menschen segnen, die ihn aufsuchen? Heilungen vollbringen, belehren, zurechtbringen, alles auch gewirkt mit Hilfe seines Volkes, die er da befähigen wird. Und das führt uns zu viertens: Jesus erheilt die Hand. Also Jesus, er war betrübt über die Verstocktheit der Herzen. Man spürt, wie sehr ihn das schmerzt, wenn Herzen hart bleiben. Er wünscht sich, dass Menschenherzen weich werden. Und da steht der Sohn Gottes mitten unter ihnen und sie schweigen auf seine Frage hin. Das muss eine Pause der absoluten Verlegenheit gewesen sein. Und dann heilt dem Jesus die Hand vor aller Augen. Gott vermag alles zu verändern. In Vers 5 heißt es: Strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Und das ist doch schön für dich und mich. Wenn du die Hand ausstreckst, wenn du dich sehnst nach Jesus, dann wirst du gesund. Und jetzt in der heutigen Zeit nicht unbedingt am Leib, aber was viel wichtiger ist, am inneren Menschen. Dann bist du nämlich eine neue Schöpfung. Strecke deine Hand aus nach Jesus. Und was haben die Pharisäer nach diesem Wunder getan? Sie haben Mordpläne geschmiedet. Das lesen wir in Vers 6. Da gingen die Pharisäer hinaus, hielten gleich Rat mit den Herodianern gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und man muss sich vorstellen, diese Herodianer, das waren Erzfeinde der Schriftgelehrten. Erzfeinde. Solchen, die mit Römern zusammengearbeitet haben, mit solchen wollte man sonst nichts zu tun haben. Aber um Jesus zu töten, sind sich alle eins. Und das merken wir auch, wenn unterschiedlichste Gruppen in der heutigen Zeit gegen Jesus aufrufen und für die Hamas, die alles Gute aussprechen und sie in Schutz nehmen, da sind plötzlich alle eins. Trotz wesentlichster Unterschiede. Also wir sehen, sogar theologische Gründe mussten her, politische Gründe mussten her, um Jesus zu töten. Und Jesus, er zeigt vor den Menschen, vor den Augen aller, und das ist doch auch bildlich, wenn Jesus zurückkommt auf dem Ölberg in Israel, ja, dann wird er Israel heilen. Die Hand heilen. Sie werden wirksam für die Pläne Gottes, zur Darreichung. Er wird durch sie handeln. Wo finden wir das so markant? Ja, in Hesekiel 37, 1 bis 10. Da heißt es: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Der Mann wurde gesund. Er konnte seine Hand wieder normal einsetzen. Israel wird wirksam für Gottes Pläne. Für Gott ist nichts unmöglich. Und das ist doch Weihnachten. Da heißt es in Jesaja 2, Vers 3, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zu dem Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinem Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und wenn wir hier lesen von den Völkern, die da kommen, ja damals, das, was wir an Weihnachten feiern, Weihnachtszeit, Jesus geboren als König, da kamen Menschen aus den Nationen, die Weisen aus dem Morgenland. Mit Geschenken haben sie Jesus gebracht, ihm diese geweiht. Das ist doch genau das, was sich in Zukunft im globalen Ausmaß abspielen wird. Da werden die Nationen mit ihrem Reichtum kommen und Jesus anbeten in Jerusalem. Und das führt uns zu fünftens. Wir haben gesehen, Wirksamkeit. Die Hand wird gesund. Und jetzt sind wir bei fünftens. Gott will auch dich gebrauchen. Gott will auch dich gebrauchen. Auch wir können etwas lernen aus dieser Lektion mit der Hand. Es heißt in Hiob 37,7, dann zwingt er die Hand jedes Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute sein Werk erkennen möchten. Jemand schrieb, erst wenn wir an den Werken unserer Hände enttäuscht sind und verzweifelt sind, vermögen wir Gottes Werk, es sei in der Schöpfung, der Erlösung oder der Vollendung, zu verstehen. An den eigenen Händen enttäuscht. Der kleine Junge mit seinen Händen, der diesen schweren Gegenstand nicht aufheben konnte, der enttäuscht war. Und der Vater hat gesagt, hast du mich schon um Hilfe gebeten? Kennst du auch das Gefühl, kraftlos zu sein, deine Hände müde sind? Wir sind aufgerufen, unsere Hände eben nicht verdorren zu lassen, sondern bewusst wieder Jesus zu geben. Da sind wir wieder bei, ihn machen lassen, nicht aus uns. Herr, setze meine Hände ein für dich, für die Menschen, für deine Sache. Strecken wir sie nach ihm aus. Vielleicht sagt Gott heute zu dir, du hast deine ganze Kraft eingesetzt. Aber hast du mich heute schon um Hilfe gebeten? Wir waren neulich, meine Frau und ich, an einem Essen eingeladen von den Gideons der Sektionen Zürich Nord. Und da hat jemand berichtet von der Zürcher Berufsmesse. Da habe ich so dran gedacht, weil diese Gideons haben ihre Hände Gott zur Verfügung gestellt und gesagt, mach du. Und die konnten also jungen Menschen 9200 Bibeln verteilen im vergangenen Jahr. Dieses Jahr waren es über 16.000. Herr, nimm du meine Hände, mache sie wirksam für dich. Aber nun bist du vielleicht an einem Punkt, wo du denkst, ach, mich kann der Herr ja gar nicht gebrauchen. Ich kann ja nichts. Ich bin zu schwach oder ich bin undiszipliniert. Meine Lieben, vor euch steht wirklich ein sehr undisziplinierter Mensch. Und ich bin sehr schnell müde. Und ich liebe es einfach an einem Samstag mal gar nichts zu machen. Klar, mit den Kindern so Zeit zu verbringen, aber einfach so in den Tag hineinzuleben. Und manchmal bin ich dann auch frustriert, weil ich denke, ich habe eigentlich nichts Sinnvolles gemacht. Und dann muss ich wieder sagen, nein, ich habe das jetzt einfach gebraucht. Und ich schaffe es auch nicht, all die Bibelverse zu lesen in der Adventszeit und die man zugeschickt bekommt und WhatsApp-Status und alle möglichen Adventskalender. Es ist mir einfach zu viel. Ich bin nicht diszipliniert, habe viele Fehler in meinem Leben. Und da will ich uns noch kurz so abschließend mitnehmen, wenn wir die Verse ein bisschen weitergehen in Markus 3. Das steht ja auch so im Anschluss. Hat mich das einfach ermutigt und vielleicht euch auch. Unser Herr hat dann ja 12 Apostel berufen. Und da lesen wir in Markus 3 ab Vers 13... Da lesen wir diese Geschichte und da heißt es in den Versen 14 und 15, da heißt es, und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, Kranke zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Da ist mir auch noch ins Auge gestochen, das Wichtigste, das Erstgenannte ist, damit sie bei ihm bleiben. Das ist ja auch das, was wir sollen. Eben auch bei ihm bleiben, bei ihm ruhen. Danach wirkt er die Dinge durch uns. Was waren das für Menschen? Wir haben gelesen, er bestimmte 12. Ja, was waren das für welche? Da heißt es dann, Markus 3, in den Versen 16 bis 19, Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, Und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bibelschreibern oder irgendwelchen Leuten in der Bibel, da schauen wir doch immer so hoch und denken, wow. Aber was waren das für Menschen? Petrus, der auf seine eigene Stärke gebaut hat. Er war ein leidenschaftlicher, ein mutiger, aber er war doch so ein fehlbarer Mensch. Er hat Jesus verleugnet. Nein, ich kenne ihn nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, ja, was waren das für welche? Hier sagt Jesus, er gab ihnen den Namen Boanerges. Das kommt nur hier in Markus 3 vor. Das bedeutet Donnersöhne. Ja, warum hat Jesus sie wohl so genannt? Ja, das waren impulsive Menschen. Die haben schneller geredet als gedacht. Und sie haben doch glatt einmal göttlichen Eifer mit eigener Rache verwechselt, als sie Feuer vom Himmel regnen lassen wollten. Dann finden wir Thomas, uns bestens bekannt. Der glaubte nicht, dass der Auferstandene Jesus ist. Erst als er selber in die Wunden Jesu greifen durfte. Ein Zweifler. Dann Matthäus. Der war Zöllner. Was Zöllner für Menschen waren, wissen wir aus der Geschichte um Zachäus. Das waren Betrüger, die haben mehr Geld abgenommen, als sie gedurft hätten. Und sie waren in der Bevölkerung überhaupt nicht beliebt. Also betrogen, schlechtes Ansehen. Dann haben wir gelesen, Simon den Kananäer. Wenn wir zum Beispiel Lukas 6, 15 aufschlagen, merken wir, dort wird er anders genannt, nämlich Simon der Zelot. Was bedeutet Zelot? Zelot bedeutet Eiferer, oder wir können auch übersetzen mit Eifersüchtiger. Das ist sehr interessant. Und der Zelotismus damals, in der Zeit, als auch das Ganze geschah mit Josef, Maria und so weiter, der Zelotismus war eine Widerstandsbewegung gegen die römische Besatzungsmacht. Und da hat man nicht liebevoll gekämpft. Das waren militante Demonstranten, das waren revolutionäre Tendenzen in dieser Gruppierung und es gab innerhalb der Zeloten die Dolchmänner, das war noch so eine Sektion davon, die hatten immer einen Dolch dabei und die haben in der Menge operiert. Wenn da Menschenscharen waren, hat man einfach irgendeinen römischen Hochgestellten abgestochen. Dolchmänner. Und der Simon der Kananäer, dieser Zelot, scheint also ein Mann gewesen zu sein mit revolutionärem Eifer, ein Eifersüchtiger. Dann haben wir gesehen, in der Liste steht Philippus. Ja, was war Philippus für einer? Das war ein Skeptiker. Speisung der 5000. Jesus fragt ihn, ja, wo sollen wir Brot kaufen? Philippus antwortet mathematisch. Er antwortet realistisch und sagt, Jesus, 200 Denare Brot, das reicht nicht für die Menge von Menschen hier. Und während des letzten Abendmahls war er der, der gesagt hat, Jesus, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt in Johannes 14,9, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und zuletzt haben wir gesehen, von Jesus gewählt war auch Judas, der Jesus verraten hat. Und da sehen wir, auch Verräter bekommen bei Jesus eine Chance. Und Jesus, er hat ihm sogar die Finanzen anvertraut, die Kasse. Was wir sehen ist, Jesus erbaut sein Königreich Israels mit absoluten Versagern. Und so ist es doch auch mit der Gemeinde, mit uns, die wir hier sitzen. Wir sind doch ein Haufen von Menschen mit Nöten, mit Gebrechen, mit Unzulänglichkeiten ohne Ende. Wir sehen, kein Impulsiver, keiner, der Jesus verleugnet, keiner, der auf eigene Stärke baut, kein Betrüger, kein Zweifler, kein Eifersüchtiger, keiner mit irgendwie übermäßigem Eifer, keiner ist bei Jesus ausgeschlossen. Letzte Woche fand bei uns in Russikon von der Primarschule und vom Kindergarten ein Adventssingen statt. Und das war sehr schön, unsere beiden Kinder haben da auch mitgesungen. Und da haben die Kinder ein Lied gesungen, der Stall von Bethlehem steht für jeden offen. Für jeden offen. Und ich dachte mir, hoffentlich verstehen die Kinder, was sie da singen. Und auch die Lehrperson. Für jeden offen. Auch noch heute. Und ich fand es so schön. Das heißt doch, ja, komm zur Futterkrippe, da liegt Jesus drin. Ernähre dich vom Wasser und vom Brot des Lebens. Wir haben gesehen in Markus 3, 13, 14, da heißt es, Jesus hat die 12 gewählt. Und gewählt heißt, er hat den Militanten gewählt. Er hat den Verleugner gewählt, den Starken, den scheinbar Starken. Er hat die Donnersöhne, die Impulsiven gewählt. Er sagt, ich will Petrus, ich will Thomas, ich will dich, dich, uns alle. Und es ist doch so, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde und Jesus diese Schmerzen hatte, da war doch jeder Hammerschlag auf die Nägel ein Ich will Petrus. Ich will einen jeden von uns. Mit jedem Hammerschlag. Und da wollen wir das letzten Vers noch lesen. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir lesen hier, losgekauft. Ich weiß nicht, wer von euch in einen Laden geht und versehentlich etwas kauft. Geht gar nicht. Es ist eine willentliche Entscheidung. Jesus will dich und mich. Er hat uns losgekauft. Seinen Sohn hat Gott dafür gegeben. Und er will dich gebrauchen. Weihnachten macht's möglich. Gott, er vermag alles. Und er vermag auch jeden zu verändern. Und betrachten wir doch die Apostel auch, zum Beispiel Petrus, nach Pfingsten. Da sehen wir doch das. Jesus verändert dich und mich und er will dich und mich zu seiner Ehre in der Heilsgeschichte, in seiner Geschichte, wie er verfährt, einsetzen. Amen. Ja, wir wollen nun gemeinsam beten und dann singen wir abschließend noch das Schlusslied. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, das uns eben zeigt, nein, es geht nicht um Superhelden, von denen uns im Wort geschrieben steht, sondern es geht um Scheitern und Scheitern und Scheitern, Herr, wenn wir Israel bestaunen, der Mann mit der verdorrten Hand, wie Israel absolut unwirksam war zu deiner Ehre, bis zum heutigen Tag. Keine Frucht gebracht hat. Nichts von dem, was du eigentlich willst. Und wie Jesus auf einen Schlag die ganze Situation auf den Kopf stellen kann. Und wie wir das genau auch in der Weihnachtsgeschichte bestaunen, wie du Dinge eben umdrehst. Herr, und das machst du auch in unserem Leben. Und so will ich dich bitten, Herr, du siehst, wer vielleicht mutlos hier sitzt. Lass es eine Ermutigung sein. Dazu wieder zu sagen, ja, Herr, nimm du meine Hände und gebrauche mich zu deiner Ehre. In den größten Unmöglichkeiten, Herr, du vermagst es. Dem aber, Herr, und mehr als wir bitten oder verstehen, über all das hinaus. Und ich will dir danken, Herr, dass die 12 eben genau solche Menschen waren auch. Was wir bei Israel sehen, sehen wir im Fortlauf. wie du in deinem Volk gearbeitet hast mit schwachen Menschen und dich stets verherrlicht hast, Herr. Und das soll uns ermutigen, auch mit Paulus einzustimmen, Herr, in dieses Wort, dass deine Macht, deine Kraft eben in der Schwachheit vollkommen wird. Und da bitte ich dich, dass wir den Mut haben, rauszutreten aus der aus diesem Leistungsdenken, rein einfach in deine Ruhe und in dein Wirken. Herr, wir danken dir dafür, dass uns das gerade auch jetzt in diesen dunklen Wochen der Weihnachtszeit wieder neu bewusst werden darf. Du seist gelobt und gepriesen. Amen.